Liebe Zuhörer, es gibt in der Bibel Stellen, die beim Lesen echte Fragen aufwerfen und die sich auch gesamtbiblisch nur schwer einordnen lassen. Und eine davon ist mit Sicherheit Apostelgeschichte 19, Vers 12. Dort ist davon die Rede, dass Menschen, die krank waren oder böse Geister in sich hatten, gesund geworden sind, nachdem sie die Schweißtücher des Apostels Paulus berührt hatten. Wir stellen uns deswegen heute bei FDH Podcast die Frage: Hat Paulus durch magische Tücher Kranke geheilt? Zu dieser spannenden Frage wird uns Armin Baum, Professor für Neues Testament an der FDH, erhellende Einblicke und Erklärungen liefern, die mit Sicherheit etwas Licht ins Dunkel dieser und übrigens auch anderer ähnlicher Stellen im Neuen Testament bringen. Sie dürfen gespannt sein, ich wünsche Ihnen gewinnbringende 20 Minuten. So, und jetzt freue ich mich sehr, ihn begrüßen zu dürfen. Herr Baum, ganz herzlich willkommen. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch über dieses spannende Thema.
Danke für die Einladung.
Herr Baum, ich frage meine Gäste ganz gerne, vor allem bei so außergewöhnlichen Themen, um etwas den Hintergrund zu verstehen. Wie kommen Sie darauf, sich mit so einem, ich nenne es mal, abwegigen Thema zu befassen?
Ich denke, das hat mit meinem Beruf zu tun. Ich halte ja regelmäßig exegetische Vorlesungen über biblische Bücher und da kommt man nicht nur bei den Kerntexten vorbei. Also man behandelt nicht jedes Mal, du sollst Gott deinen Herrn lieben und deinen Nächsten wie dich selbst, sondern man kommt auch bei ganz merkwürdigen Abschnitten vorbei. Und normalerweise ist das schon etwas, was mich dann besonders interessiert. Und so war es auch bei diesem Thema, bei diesen Tüchern, mit denen Paulus da geheilt hat, dass ich mich gefragt habe, was soll das sein und wie soll ich damit umgehen? Und dann habe ich mich etwas damit beschäftigt.
Also mehr oder weniger gezwungenermaßen.
Wenn man so will.
Gibt es im Neuen Testament eigentlich, bevor wir uns jetzt gleich näher Apostelgeschichte 19 anschauen, ähnliche Texte, die ähnliche Phänomene schildern?
Also ich glaube, es gibt drei Texte, die so relativ eng zusammengehören. Und ich lese mal aus allen drei Texten die Kernaussage, die ich so interessant finde. Also in Apostelgeschichte 19, Vers 11 bis 12 heißt es folgendermaßen: Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, so dass man sogar Schweißtücher oder Schurze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen. Das war also der Text, der mich am meisten getriggert hat. Und wenn man sich dann etwas umschaut im Neuen Testament, dann merkt man, in den synoptischen Evangelien gibt es noch einen zweiten Text. Der steht in Markus 5. Das ist die vielleicht wesentlich bekanntere Geschichte von der Frau, die Jesus berührt. Und da steht dann in Markus 5 ab Vers 27: Und als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und der dritte Text, der in diese Gruppe auch noch reingehört, kommt aus der Apostelgeschichte, und da geht es nicht um Jesus und auch nicht um Paulus, sondern um Petrus. Also jeder von diesen dreien hat so ein ganz außergewöhnliches Wunder. Das steht in Apostelgeschichte 5 und da heißt es ab Vers 14: Es wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan, Scharen von Männern und auch Frauen, so dass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Also einmal sind es die Schweißtücher bei Paulus, dann ist es das Gewand Jesu und dann ist es drittens noch der Schatten des Petrus. Und es gibt noch ein paar andere Texte, man kann im Grunde auch die Sterndeuter aus dem Morgenland dazu nehmen, über die wir hier schon mal gesprochen haben, aber das ist eine etwas andere Vorstellung, die ist damit verwandt, aber nicht ganz so nah.
Vielen Dank für diesen Überblick. Der moderne Leser und Mensch denkt sofort, das sind hier magische Phänomene, die sich abspielen. Würden Sie sagen, es handelt sich hier um magische Krankenheilungen, und wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum nicht?
Ja, also man merkt bei diesen Texten wie bei so vielen anderen Texten des Neuen Testaments, sie gehören ganz in die Kultur ihrer damaligen Zeit hinein. Und diese Kultur war weitgehend von einem Denken geprägt, das wir heute als magisch bezeichnen würden. Um nochmal ein Beispiel zu nennen, das ist eine ganz interessante Parallele zu dieser Erzählung aus Apostelgeschichte 5, der Naturkundler Plinius war der Meinung, wenn man sich unter einen Walnussbaum legt, Und dann fällt der Schatten des Walnussbaumes auf die Person, die sich dahin gelegt hat. Dann hat das eine negative Wirkung auf ihn. Aber wenn man sich unter einen Ulmenschatten legt, also den Schatten einer Ulme, dann hat es eine sehr positive Wirkung. Das heißt, man hat sich bestimmte Naturgesetzmäßigkeiten zusammengereimt, von denen wir heute sagen würden, das ist ja ganz abwegig. Aber die Menschen in der Antike haben daran geglaubt und haben das nicht so wie wir in Frage gestellt. Und das merkt man dann auch im Blick auf ihre Art, mit Krankheiten umzugehen. Und dann begegnet uns das plötzlich auch in den Wundergeschichten des Neuen Testaments. Ich habe jetzt mal im Duden nachgeschlagen, was versteht man eigentlich unter Magie? Und die Definition des Duden ist ganz knapp und lautet: Magie ist die Kunst, sich übersinnliche Kräfte dienstbar zu machen. Die Kunst, sich übersinnliche Kräfte dienstbar zu machen. Und dann kann man sich natürlich fragen, ja, wie funktioniert das? Mit welcher Technik und was für ein Weltbild steckt dahinter? Und jetzt muss ich etwas weiter ausholen, weil das nicht so mit ein, zwei Sätzen zu erklären ist. Es gab einen wichtigen schottischen Ethnologen, also früher nannte man die Völkerkundler, heute nennt man solche Leute Kulturanthropologen. Und der hat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Standardwerk geschrieben in vielen Bänden mit dem Titel The Golden Bough, der goldene Zweig. Dieser Kulturanthropologe hieß James George Fraser. Und in diesem Werk hat er eine Theorie der Magie entwickelt, die uns auch hilft, diese biblischen Texte besser zu verstehen. Und er hat gewisse Prinzipien oder Gesetzmäßigkeiten erkannt in verschiedenen Völkern, in verschiedenen Denkweisen, in verschiedenen Kulturen. Und eine dieser Gesetzmäßigkeiten lautet: Berührung überträgt Eigenschaften. Also man kann sich das so vorstellen, wie wir heute, wenn wir an einer Weide vorbeigehen und dann vielleicht einen stromführenden Zaun berühren, dann kriegen wir einen Schlag. Ja, da passiert was, weil da Strom drin ist. In der Antike kannte man keinen Strom. Trotzdem war man überzeugt, dass Berührungen etwas übertragen können. Und zwar vor allem bestimmte Eigenschaften oder bestimmte Kräfte. Und ein zweites Konzept, was damit häufig verbunden wird, das hat Fraser auch rekonstruiert, und das lautet: Ein Teil ist immer mit dem Ganzen verbunden. Und das erkennt man auch in diesen Texten. Also die Kleidung ist ja mit dem Menschen verbunden, der sie trägt, und ist sozusagen dadurch Teil des Ganzen. Und was für den Menschen gilt, gilt auch für die Kleidung. Oder was für den Menschen gilt, gilt auch für seinen Schatten. Und dieses Konzept, was sich dann ergibt, wenn man diese beiden Elemente zusammenfügt, das könnte man so als Kontaktmagie oder Kontaktzauber beschreiben. Ich berühre etwas oder ich berühre ein bestimmtes Teil, und dann fließt eine Kraft oder dann fließt eine Eigenschaft. Und wenn man sich dann diese Texte anschaut, dann merkt man ja, genau so ist es. Dieses Denken gab es auch in der Antike. Das gibt es nicht nur in allen möglichen Völkern, die Fraser untersucht hat, sondern das gab es auch in der Welt des Neuen Testaments.
Ja. Also das, was Sie jetzt beschrieben haben, ist offensichtlich magische Vorstellungen, die man hier ansatzweise in den biblischen Texten findet. Und die Frage, die sich natürlich aufdrängt, ist, inwiefern unterscheidet sich das jetzt von Religion und wie kann man das überhaupt zusammenbringen, dass das hier gemeinsam auftritt?
Ja, genau. Wie kann man es zusammenbringen? Zunächst mal, wie unterscheidet sich Magie von Religion? Das hat ganz einleuchtend der Theologe Nathan Söderblom erklärt. Der hat es auf die Formel gebracht: In der Religion ist die Gottheit der Herr und in der Magie der Mensch. Also in der Religion ist die Gottheit ganz frei zu handeln oder nicht zu handeln, Kräfte fließen zu lassen oder Kräfte nicht fließen zu lassen, Wünsche von Menschen zu erfüllen oder nicht zu erfüllen. Und in der Magie kennt der Mensch Techniken, in denen er selbst darüber verfügen kann, ob Kräfte fließen oder nicht, ob seine Wünsche sich erfüllen oder nicht. Er kennt entweder bestimmte Techniken oder bestimmte Zauberformeln, mit denen er etwas bewirken kann. Söderblom hat es dann noch etwas anders ausgedrückt und hat gesagt, in der Religion verehrt der Mensch die Gottheit und in der Magie zwingt der Mensch auch die Gottheiten, mit denen er es zu tun hat. Und wir könnten das jetzt in Bezug auf die jüdisch-christliche Religion dann auch so vergleichen. Das vorherrschende Modell in der Beziehung Mensch-Gott ist in der Religion das Gebet. Und Gott bleibt ganz frei, ob er das erhört oder nicht. Und im magischen Weltbild definiert sich das Verhältnis zwischen Mensch und Gott durch den Zwang. Also es gibt eine Art Automatismus. Und wenn ich jetzt, wie in Markus 5, das Kleid Jesu berühre, egal ob Jesus das will oder nicht, dann fließt nach meiner magischen Überzeugung die Kraft. Und diese Kraft, wenn das eine Heilkraft ist, macht mich dann gesund. Und sowas Eigenartiges begegnet uns dann tatsächlich in Markus 5, aber auch in Apostelgeschichte 19 mit den Schweißtüchern des Paulus.
Wenn wir jetzt genauer in die Texte hineinschauen, hier zum Beispiel Apostelgeschichte 19, dann stellt sich natürlich die Frage, finden wir das jetzt genauso ungefiltert vor, wie Sie das gerade geschildert haben, dieses magische Denken, oder gibt es da Unterschiede? Also wie läuft die Heilung hier durch die Tücher genau ab? Was sagen uns da die Texte?
Also wir gehen mal zur Apostelgeschichte 19, weil das ist ja das Thema von diesem Podcast. Und ich lese nochmal die ganz, ganz knappe Beschreibung des Lukas in seiner Apostelgeschichte 19, 11 bis 12. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, sodass man sogar Schweißtücher oder Schurz von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen. Also das Erste, was Lukas hier erzählt, ist, dass Gott Krankenheilung bewirkt. Also, dass Gott Wunder tut durch den Paulus. Es ist von vornherein aus der Perspektive des Lukas ganz klar, wer hier der Handelnde ist, wer hier der Initiator ist. Dann kommen aber doch diese Tücher und Schurze ins Spiel, also Schweißtücher und Schurze. Und wenn Paulus diese Tücher benutzt hat, dann waren sie ja in Berührung mit seiner Haut. Dann waren sie also wirklich sozusagen mit ihm in Kontakt und nach einem magischen Denken auch Teil des Paulus geworden in einem gewissen Sinne. Und diese Tücher, das ist dann die Vorstellung, die speichern in sich die Wunderkraft, die von Paulus ausgeht.
So die antike Vorstellung.
Das ist die antike Vorstellung. Und man kann sich das dann so vorstellen, dass die Tücher zu Gefäßen werden, die die Wunderkraft vom Apostel Paulus zu den Kranken transportieren. Und dann ist ja da ausdrücklich von Schweißtüchern die Rede. Und Schweißtücher, die nehmen eben auch noch diese flüssige Substanz auf, sodass man sich das noch konkreter vorstellen kann, wie da die Kraft plötzlich in den Tüchern ist, durch den Schweiß des Apostels. Und der Schweiß ist eben etwas, was zu Paulus gehört und was von ihm ausgegangen ist. Das heißt also, hier ist ganz deutlich in der Vorstellung der Menschen dieses Gesetz der Übertragung am Werke. Und dann ist ganz wichtig zu beachten, dass die Initiative jetzt hier nicht von Paulus ausgeht. Also Paulus sitzt nicht zu Hause und wartet, bis Menschen vorbeikommen und ihn um seine Tücher bitten. Er geht auch nicht zu Menschen hin und übergibt ihnen irgendwelche Schweißtücher, sondern es wird hier so formuliert, dass man erkennt, Paulus ist an der ganzen Aktion gar nicht beteiligt, sondern es sind wahrscheinlich die Angehörigen der Kranken, die möglicherweise die Gastgeber des Paulus aufsuchen und sich Tücher aushändigen lassen. Es wird hier nicht so ganz genau gesagt, wie das formuliert, aber es ist klar, Paulus ist nicht der Initiator. Und dann haben sie die Vorstellung, wenn wir die Tücher haben, dann müssen wir den Paulus gar nicht mehr bitten oder fragen, sondern die Tücher haben die Kraft, automatisch und immer. Und dann haben wir die Sache unter unserer Kontrolle. Ja, und so wird das jetzt erstmal erzählt und eigenartigerweise, also wirklich eigenartigerweise, es funktioniert. Also wenn ich es hätte entscheiden können, Ich hätte gesagt, das darf eigentlich nicht funktionieren, oder?
Ja, das wäre genau meine Frage gewesen, weil diese Deutung setzt ja mindestens zweierlei voraus. Zum einen, dass diese magischen Vorgänge tatsächlich real sind oder real sein können, und zum anderen, dass Gott sie in irgendeiner Art und Weise in den Dienst nimmt, was natürlich für den geschulten Bibelleser die Frage aufwirft, verbietet er solche magischen Dinge zum Beispiel im Alten Testament nicht? Also wie bringt man das übereinander?
Ja, also das ist ja die Frage nach der theologischen Einordnung. Man kann jetzt nicht viel daran ändern, dass das wirklich funktioniert, obwohl es magisch gedacht ist von den Menschen. Aber wie kann man damit theologisch umgehen und das auch in das Gesamtbiblische und überhaupt in unser christliches Denken einordnen? Zunächst einmal würde ich sagen, solche Erzählungen sind für mich nicht mehr oder weniger glaubwürdig als andere Wundererzählungen, mit denen ich weniger Probleme habe. Also ich kann mir ja nicht aussuchen, diese Wundererzählung, die finde ich sehr sympathisch, weil die meinem Denken so viel mehr entspricht. Und eine solche ganz eigenartige Erzählung in Apostelgeschichte 19, die mag ich nicht so, also sage ich mal, das ist bestimmt nicht passiert. Wenn ich natürlich grundsätzlich nicht glaube, dass Gott so in unserer Welt handelt, dann ist es alles nicht passiert. Aber das ist nicht meine Haltung, und an dieser Stelle würde ich sagen, also erstmal gehe ich davon aus, dass es wirklich so passiert. Und wenn ich dann weiter denke, dass Gott wirklich diese Wunder geschehen lässt, dann fällt mir ein Begriff ein theologischer Fachbegriff, der lautet Kondeszendenz Gottes. Man könnte das auf Deutsch wiedergeben mit Herabneigung Gottes. Also es gibt verschiedene Stellen im Alten und Neuen Testament, da würde man sagen, hey, das ist eigenartig, das ist ja nicht die eigentliche Art, wie Gott handeln würde, aber er kommt den Menschen in ihren antiken, heidnischen und in diesem Fall magischen Weltbildern ganz, ganz weit entgegen, um ihnen seine Gnade zu erweisen, um ihnen ein Zeichen zu geben, dass der Himmel nicht leer ist, dass da jemand ist. Das ist noch nicht der Endpunkt der Entwicklung, aber zwischendurch gibt es so Momente der Kondeszendenz, in denen Gott sich den Menschen in einer Weise zeigt, die wir vielleicht als sehr riskant ansehen würden. Aber wer sind wir schon, dass Gott uns fragen müsste, oder?
Zu guter Letzt stellt sich für die Praxis des Glaubens natürlich die Frage, sollten wir so etwas heute nachahmen?
Manche Christen würden sagen, ja. Und man hört und liest ja manchmal darüber, dass es auch christliche Prediger gibt, die werfen dann Tücher oder vielleicht ihre Jacken ins Publikum, weil sie der Meinung sind, dass davon dann ein besonderer Segen ausgeht oder vielleicht Heilkräfte. Und da bin ich total skeptisch. Dass das eine gute Exegese ist, das glaube ich überhaupt nicht. Sondern hier in Apostelgeschichte 19, da geht ja die Erzählung noch weiter, dass ganze 19. Kapitel muss man natürlich im Zusammenhang lesen und darf jetzt nicht diese drei Verse da so rausisolieren. Das ist ja sozusagen das ABC der Bibelauslegung. Ja, alles muss in seinem Zusammenhang gelesen werden. Und wenn ich jetzt einige Verse weiterlese, dann stoße ich in den Versen 18 bis 20 darauf, dass Folgendes passiert. Viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Zahlreiche aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. Also Zauberei ist ein anderes Wort für Magie. Also obwohl Gott diesen Menschen so weit entgegenkommt, dass dann auch tatsächlich mal das, was sie sich wünschen, geschieht, auch wenn es nicht magisch geschieht, ist am Ende klar, alles Magische, alle Zauberei, das ist alles letztlich schädlich für den Menschen. Das ist eine Verirrung, aus der müssen Menschen rausfinden, von der müssen sie sich auch ganz radikal trennen. Und das Verhältnis, das Menschen zu Gott haben sollen, das ist immer im Sinne Söderbloms Religion. Gott wird gebeten, Gott ist völlig frei. Und jeder Mensch, der dabei bleiben würde, dass es so Mechanismen gibt, mit denen man Gott zwingen könnte oder mit denen man sich automatisch seine Segnungen abholen könnte, der ist in einem magischen Bereich abgedriftet und der muss sich auch heute immer wieder fragen, kann das richtig sein und muss mich nicht Apostelgeschichte 19 eigentlich ganz, ganz stark dazu herausfordern, mich davon zu lösen. Also in gewissem Sinne würde ich sagen, was hier in Apostelgeschichte 19 steht, ist doch mit einem ganz, ganz großen Kernthema des Neuen Testaments und der gesamten Bibel verbunden. Es ist also nicht irgendwie so ein ganz abstruser Einzeltext, der was ganz anderes und Randständiges macht. Und ich würde sagen, das große Gesamtthema ist Gnade. Also Gott ist so gnädig, indem er erstens den Leuten in ihr verdrehtes Weltbild sehr weit entgegenkommt und zweitens, er ist auch darin dann ganz gnädig, dass er sie aber auch daraus rausholt, aus diesem falschen Denken. Und in diesem Sinne verstehe ich dann das Verbrennen der Zauberbücher.
Herr Baum, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses sehr spannende und aufschlussreiche Gespräch. Vielen Dank für diese erhellenden Gedanken dazu. Ich wünsche Ihnen und unseren Zuhörern gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH Podcast.
Und mein Name ist Armin Baum und Sie hörten auch FDH Podcast.